Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 9. April auf Rabe. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Watch the Med, Halbjahresbilanz des Notruftelefons für Flüchtlinge, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind. Bio wächst weiter. Die neue Landwirtschaftspolitik hat mehrheitlich positive Auswirkungen für die Bio-Suisse-Betriebe. Und Drosophila suzuki nervt die Obstbauern und Bäuerinnen. Verschiedene Institutionen kämpfen gemeinsam gegen den neuen Schädling, die Kirschessigfliege. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Wieder schockiert ein Vorfall von Polizeigewalt die Öffentlichkeit in den USA. Laut amerikanischen Medienberichten wurde der verantwortliche Polizist vorläufig vom Dienst suspendiert und soll wegen Mordes angeklagt werden. Letzten Samstag schoss der weiße Polizist einem unbewaffneten schwarzen Mann in den Rücken. Der Vorfall passierte in der Stadt North Charleston in South Carolina. Er wurde von einem Augenzeugen gefilmt. Im Video ist unter anderem zu sehen, dass der Polizist anschließend an die Schüsse den Mann in Handschellen legt, statt erste Hilfe zu leisten. Das Augenzeugen-Handy-Video gibt's auf unserem YouTube-Kanal tv.rabe.ch. Dank aufmerksamen Augenzeugen kommen immer mehr Fälle von oft rassistisch motivierter Polizeigewalt in die Medien. Laut dem Spiegel Online werden jährlich fast 100 Schwarze von weißen Polizeiangehörigen in den USA getötet. Laut verschiedenen internationalen Medienberichten wurde der französische Fernsehsender TV5 letzte Nacht von Hackern lahmgelegt. Die Täter kämen aus dem Umfeld der Terrormiliz Islamischer Staat. Offenbar setzt die terroristische Organisation nun auf ähnliche Praktiken wie ihre Gegner. Schon mehrmals ist der Hackergemeinschaft Anonymous in den letzten Monaten gelungen, Webseiten des Islamischen Staates in Beschlag zu nehmen. Bern wird immer grösser. Einmal mehr verzeichnet die Gemeinde Bern ein Bevölkerungswachstum, berichtet heute die Statistik Stadt Bern. 139.089 Menschen wohnten Ende 2014 in Bern. Das entspricht fast dem Höchststand vor 30 Jahren. Nach 1984 nahm die Bevölkerung stark ab. Seit 10 Jahren wächst Bern wieder. Noch ein paar Fakten dazu. In Bern leben über 6.000 mehr Frauen als Männer. Gut ein Viertel der Bevölkerung hat keinen Schweizer Pass. Und der durchschnittliche Berner bzw. die durchschnittliche Bernerin ist fast 41 Jahre alt. Das wiederum bedeutet, die Stadt hat sich verjüngt. Vor 20 Jahren war das Durchschnittsalter nämlich noch fast 43 Jahre. Nicht nur die Bevölkerung wird in Bern verjüngt, sondern auch die Flotte der Gemeinde. Das meldet heute die städtische Finanzdirektion. So sollen die Fahrzeuge der Stadtverwaltung nachhaltiger werden. 130 Fahrzeuge hat die Stadt im Moment. Diese kosten die Steuerzahlenden etwa 1 Million Franken pro Jahr und sie produzieren jedes Jahr 186 Tonnen CO2. Das soll sich ändern. In Zukunft soll der Grenzwert für CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr gesenkt werden. Durch ein zentralisierteres Management der städtischen Flotte sollen auch Kosten eingespart werden. Unter anderem könnte auf 15 Fahrzeuge verzichtet werden. Zum Wetter. Morgen Freitag beginnt der Tag mit blauem Himmel und viel Sonne. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Das Thermometer zeigt bis zu 20 Grad. Übermorgen Samstag bleibt es trotz Wolken relativ sonnig, es kühlt jedoch ab auf maximale 17 Grad. Auch am Sonntag und Montag bleibt es in der Region Bern voraussichtlich trocken.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
1000 800 nordafrikanische Flüchtlinge mussten am Osterwochenende zwischen der libyschen Küste und Sizilien gerettet werden. Es war ein bewegtes Wochenende für die italienische Küstenwache. Und auch für das neue Watch the Med Notruftelefon für in Seenot geratene Flüchtlinge. Aktivistinnen und Migrantenorganisationen haben die Telefonhotline vergangenen Herbst lanciert, weil die europäischen Staaten ihre Rettungsmaßnahmen für Flüchtlinge in Seenot abgebaut haben. Wurde die Hotline im ersten Halbjahr auch genutzt? Lucia Vasella berichtet.
Ein in Seenot geratenes Boot sendet einen Notruf. Nicht immer reagieren die Küstenwachen und nicht immer rufen die in Not geratenen Flüchtlinge bei den Behörden um Hilfe, aus Angst, zurück in ihr Herkunftsland geschickt zu werden. Oft stehen aber Hunderte von Menschenleben auf dem Spiel. Allein im letzten Jahr starben rund 3.400 Bootsflüchtlinge. Darum lancierte das transnationale Netzwerk Watch the Med eine eigene Notruflinie. Das Netzwerk beobachtet und dokumentiert schon seit rund 3 Jahren Unglücksfälle von nordafrikanischen Flüchtlingen im Mittelmeer. Im Schichtbetrieb nehmen seit Oktober rund 2 Dutzend Teams in verschiedenen Städten in Europa und Nordafrika Notrufe entgegen. Dabei schaffen oft ehemalige Bootsflüchtlinge das nötige Vertrauen. Direkt selber helfen kann das Netzwerk nicht. Es sammelt Informationen über die Lage der Flüchtlinge auf See und leitet die Notrufe an die zuständigen Küstenwachen weiter, sagt Salvatore Pita vom Netzwerk Welcome to Europe. Dieses übernimmt die Koordination von Watch the Med in der Schweiz.
Falls die Behörden nicht reagieren oder nicht retten wollen, dann haben wir ein Netzwerk von Politiker, Politikerinnen, Medienschaffenden oder andere Schlüsselpersonen, bekannte Personen, die wir mobilisieren können, um Druck zu machen auf die Behörden, dass sie doch handeln. Und falls das auch nicht klappt, haben wir sehr viele Mailadressen, mit denen wir auch eine Mailaktion allenfalls machen können.
Im November wurde die italienische Marineoperation zur Seenotrettung Mare Nostrum durch die EU-Frontex-Operation Triton ersetzt. Seither fühlten sich die Küstenwachen nicht mehr zuständig, wenn sich ein Boot weiter als 30 Seemeilen von ihren Küsten entfernt befindet, sagt Salvatore Pita. Anfang Jahr zum Beispiel gerieten 107 Flüchtlinge in libyschen Gewässern in Not. Watch the Med hätte bei den italienischen Behörden Druck machen müssen, damit sie schließlich die Flüchtlinge retteten. Zu den Aufgaben des Notruftelefons gehört es auch, die Rettungsaktionen so lange zu beobachten, bis die Flüchtlinge an Land und in Sicherheit sind.
Das insbesondere, weil es immer wieder zu Vorfällen kommt, dass die Behörden dann die Leute nicht zu sich in ihrem Land zurückbringen, wo das Ziel ist auch der Bootsflüchtlinge, sondern sie auch illegal teilweise zurückschaffen in das Land, woher dass sie gereist sind.
Bisher sind 30 Notrufe aus allen Gebieten des Mittelmeers auf die neue Telefonhotline eingegangen. In den meisten Fällen waren die Rettungsaktionen erfolgreich. Doch nicht immer konnte Watch the Med den Flüchtlingen helfen, berichtet Salvatore Pita.
Wir haben in Griechenland, gerade im Oktober, am Anfang unserer Zeit, 2 Pushback-Aktionen gehabt, die wir nicht stoppen konnten. Die Leute sind dann da trotzdem in die Türkei zurückgeschafft worden. Und in Spanien hatten wir den Fall eines Bootes, von denen wir zu spät informiert wurden. Die spanische Küstenwache hat auch sehr schnell reagiert, als wir telefoniert haben. Aber es waren dann bereits mehr als ein Tag vergangen. Das war auch im Winter, auch Anfang Januar oder Ende Dezember. Und mehrere Leute sind dann Hypothermie, also an Kälte, dann gestorben.
Um solche Fälle zu vermeiden, sei es nötig, die Notrufnummer unter potenziellen Flüchtlingen und deren Verwandten in Europa weiter bekannt zu machen. Man wolle erreichen, dass die Flüchtlinge sich bereits vor Antritt der Reise meldeten. Seit Anfang Jahr beantworten auch Schichtteams mit Freiwilligen in Zürich und Bern Notrufe aus dem Mittelmeer. Weitere Teams sind im Aufbau.
Mehr Informationen über das Notruftelefon für Bootsflüchtlinge sowie alle bisher dokumentierten Fälle gibt es im Internet unter www.watchthemad.net.
Rabe-Info.
In den letzten Jahren gingen jedes Jahr 2% der Landwirtschaftsbetriebe zu. Gleichzeitig stellten jedes Jahr 2% der Betriebe auf Bio um. Über 6000 Landwirtschaftsbetriebe dürfen sich heute mit der Bio-Knospe schmücken. Sie bewirtschaften einen Achtel der gesamtlandwirtschaftlichen Fläche. Auch der Umsatz mit Bioprodukten nimmt zu. Über 2 Milliarden Franken wurden letztes Jahr mit biologisch angebauten Waren aus der Landwirtschaft verdient. Hier ist die Tendenz ebenfalls steigend. Das sind Fakten und Zahlen, die BioSuisse gestern präsentiert hat. BioSuisse ist der Dachverband der Schweizer Knospebetriebe und zugleich die grösste Schweizer Organisation des biologischen Landbaus. Ich wollte von Stefan Jaun von BioSuisse wissen, wenn Bio so erfolgreich ist, warum müssen wir Konsumenten und Konsumentinnen immer noch so viel für Bio bezahlen?
Stimmt, dass es Preisunterschiede gibt. Ich würde aber nicht sagen, dass die biologischen Produkte zu teuer sind, sondern die konventionellen Produkte sind eigentlich zu billig. Wenn wir sehen, wie weltweit die Produzenten als letztes Glied in der Kette oder eigentlich als erstes Glied in der Kette unter Druck sind vom Handel und einfach die tieferen Preise hinnehmen müsste, muss man klar sagen, die konventionellen Preise sind zu tief. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich beim Bioprodukt auch entsprechend die Leistungen dabei hat und die sind natürlich, die kosten was. Und ein Teil dieser Mehrkosten, die sind eben auch im Bioprodukt enthalten. Also wenn ich ein Bioprodukt kaufe, dann kaufe ich mir auch eine nachhaltiger bewirtschaftete Landschaft dazu.
Im Moment ist etwa ein Achtel der landwirtschaftlichen Fläche Biofläche. Das ist nicht so viel. Es ist zwar gewachsen in den letzten Jahren. Was muss jetzt passieren, damit noch mehr Biofläche entsteht?
Auf der einen Seite ist natürlich BioSuisse selbst daran, auch neue Biobauern zu gewinnen. Wir haben verschiedene Programme, die da laufen. Wir fördern den Ackerbau mit dem Bio-Ackerbautag als Beispiel, wo wir auch den konventionellen Bauern aufzeigen, ja, dass der Bio-Ackerbau eben funktioniert, dass man das Unkraut im Griff hat, von dem viele auch Angst haben, die eigentlich umstellen. Das ist heute selbstverständlich, das ist kein Problem mehr eigentlich. Man hat die Maschinen dazu, man hat die Techniken dazu, auch mit der Fruchtfolge, also mit dem Kulturwechsel hält man die Unkräuter im Schach. Auf der anderen Seite haben wir auch noch Probleme, die noch nicht gelöst sind im Biolandbau. Da braucht es weiter Forschung, Entwicklung, gerade was die Schädlingsregulierung anbelangt, brauchen wir auch Unterstützung vom Staat, dass er uns hier unterstützt, zusammen unsere Forschung mit dem Institut für biologischen Landbau in Frick, mit den staatlichen Forschungsstellen Agroscope. Es gibt aber auch noch den Bereich quasi der sozialen Aspekte, die Betriebe, die umstellen, die sind meistens sind da die Betriebsleiter oder das Betriebsleiter-Ehepaar so um die 40. Sie haben ein gewisses finanzielles Polster, sie können auch ein Risiko eingehen der Umstellungszeit und das sind dann oft die, die umstellen und dann eben auch meist erfolgreich sind. Und ich habe das gerade wieder letzte Woche gehört, hat mir ein Bauer, der umgestellt hat, gesagt, ja, als Biolandwirt bin ich eben jetzt auch wieder richtiger Bauer. Ich kann entscheiden, was ich mache. Ich verstehe auch, was abläuft, wenn ich in einem Feld mit dem Traktor und der Hacke das Unkraut reguliere. Wenn ich mit der Feldspritze rausgehe, weiß ich eigentlich gar nicht genau, was jetzt da passiert mit diesen Stoffen, die ich aufs Feld spritze.
Gerade viele Kleinbauern, die ja oft auch Bio-Bauern sind, kritisieren die aktuelle Landwirtschaftspolitik. Sie gehe zu stark in Richtung Industrialisierung. Wie sehen Sie das von BioSuisse?
Wir haben eigentlich in der Schweiz zurzeit mit der Agrarpolitik 2014, 2017 ein System, das jetzt im ersten Umsetzungsjahr ist. Der Trend geht dorthin, dass konkrete Leistungen auch entschädigt werden, also Leistungen, die der Bauer erbringt, zugunsten der Umwelt, zugunsten der Allgemeinheit entschädigt werden. Insofern hat die Schweiz eine gute Landwirtschaftspolitik, verglichen auch zum Beispiel mit der EU oder zu liberalen Politiken, wie es in anderen Ländern ist, in den USA oder Australien, Neuseeland. Wenn etwas die Landwirtschaft unter Druck bringt und die Kleinbetriebe unter Druck bringt, dann ist es nicht die Agrarpolitik in der Schweiz, sondern eigentlich die Liberalisierung insgesamt und die Entwicklung zu immer größeren Betrieben, auch in den Ländern, wo wir Produkte importieren.
Sagt Stefan Jaun vom Biolandwirtschaftsdachverband Bioswiss.
Rebe-Info.
Wir bleiben gleich beim Thema Landwirtschaft, allerdings bei einem Problem, das wohl nicht alleine mit Bio gelöst werden kann, nämlich der neuesten Insektenplage in der Landwirtschaft. Drosophila suzuki oder Kirschessigfliege heißt ein Insekt, das im Moment Bauern, insbesondere Obstbauern und Bäuerinnen, um den Verstand bringt. Seit es globalen Handel gibt, gehört der Nebeneffekt dazu, dass sich Tiere aus einem anderen Kontinent in einem neuen einnisten und sich aus Mangel an natürlichen Feinden heftig vermehren und gigantische Schäden anrichten. Ich wollte von Olivier Felix vom Bundesamt für Landwirtschaft wissen, was ist denn das Problem genau bei der Kirschessigfliege?
Diese Kirschessigfliege ist eine große Herausforderung für die Produktion von Früchten in der Schweiz. Sie kann sehr viele verschiedene Früchte befallen, wie zum Beispiel Erdbeeren, Kirschen, aber auch Beeren von Wildpflanzen. Diese Fliege legt die Eier oder also in der Früchten oder also kurz vor der Ernte, was natürlich die Qualität beeinträchtigen kann. Es ist dementsprechend wirklich eine große Sorge für die Früchteproduzenten.
Jetzt hat die Population dieser Kirschessigfliege in den letzten 3 Jahren massiv zugenommen. Auf welche Gründe führen Sie das zurück?
Ja, das ist erklärbar. Diese Fliege wurde in 2009 für das erste Mal oder also in Europa, in Südländern festgestellt und dann schon in 2011 in der Schweiz, in Graubünden und in Tessin. Und in 2012 oder also hat man schon diese Fliege in der ganzen Schweiz beobachtet. Und das kann man erklären, weil diese Fliege ist fähig, bis zu 15 Generationen pro Jahr zu machen. Eine Weibchen kann bis zu 600 Eier oder so ablegen. Das heißt, sie hat eine enorme Fähigkeit, sich zu vermehren und die Kulturen zu befallen.
Jetzt hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengetan, unter anderem mit Ihnen vom Bundesamt für Landwirtschaft, aber auch das Agrarforschungsinstitut Agroscope ist dabei und verschiedene Verbände aus der Landwirtschaft, die betroffen sind. Haben Sie schon Lösungen gefunden, wie Sie diese Fliegenplage beenden können?
Zusammen mit diesen Institutionen, die Sie erwähnt haben, und auch mit den kantonalen Fachstellen wurden Bekämpfungsstrategien entwickelt. Es geht oder also für die verschiedenen Kulturen die beste Methode zu empfehlen, wie die Produzenten ihre Kultur schützen können. Die erste Maßnahme ist eine Beobachtung der Kultur mit Einfang, um zu kontrollieren, ob denn Fliege oder also vorhanden ist. Und wenn es den Fall ist oder also, dann gibt es verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten. Eine dazu, insbesondere in Beeren, ist ein Massenfang oder also, das heißt, es wird oder also probiert oder die Population der Fliege oder also mit Fallen oder also zu fangen oder also. Und so gibt es in Beeren oder also auch gute Ergebnisse. Das wurde letztes Jahr schon geprüft. in Situationen mit einem hohen Druck. Oder es gibt andere Kulturen, wo das nicht immer genügt. Es braucht dazu oder also weitere Maßnahmen, hygienische Maßnahmen, vorbeugende Maßnahmen und manchmal aber auch Pflanzenschutzmittel, die Kulturen zu schützen.
Was jetzt in diesem Fall auffällt, ist, Sie bekämpfen das jetzt eigentlich auf nationaler Ebene. Also das sind schweizerische Institutionen, die da zusammenspannen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Fliege auch in anderen europäischen Ländern wütet. Bestehen da auch Zusammenarbeiten über die Landesgrenzen hinaus?
Ja, es gibt sehr viele oder Zusammenarbeit und insbesondere Austausch, insbesondere auf Forschungsebene. Es gibt so regelmäßige Kongress-Austausch von Informationen, wie man diese Fliege oder am besten bekämpfen kann. Die Zusammenarbeit läuft in diesem Bereich ziemlich gut.
Sagt Olivier Felix vom Bundesamt für Landwirtschaft. Mehr Infos zur Kirschessigfliege gibt es auf einer speziell eingerichteten Webseite. Den Link dazu finden Sie auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 9. April auf Rabe. Auf soundcloud.com/radiorabe gibt's heute alle unsere Beiträge zum Thema Watch the Med zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann wird der Wutbürger Fidel Hässig in seinem Radioblog über Wilhelm Tell und die verblendete Geschichtsschreibung herziehen. Und wir berichten nochmal über die Landwirtschaft, nämlich über die wohlklingende, aber wohl auch etwas gefährliche Ernährungssicherheitsinitiative. Beigetragen zu dieser Sendung hat Lucia Vasella. Sie wird uns ab sofort nach gut 5 Jahren Sendepause wieder in der Inforedaktion verstärken. Willkommen zurück, Lucia. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.